Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und heute wieder mit einer meiner Lieblingsformate, nämlich Le Brett. Das ist unser Format, bei dem wir euch nicht nur eins, sondern gleich vier Brettspiele, aktuelle Brettspiele vorstellen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit wunderbaren Gästen und Gästinnen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute Maren Hoffmann einzuladen. Schönen guten Morgen, Maren.
Ja, guten Morgen.
Wir kennen uns ja schon so ein bisschen auch vom Sehen, von den Spielemessen und so weiter. Unsere HörerInnen vielleicht noch nicht. Sag doch mal ein paar Takte zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich heiße Maren Hoffmann. Ich bin hauptberuflich Redakteurin im Ressort Job und Karriere bei Spiegel.de und Managermagazin.de und schreibe aber am liebsten über Brettspiele. Das tue ich auch auf Spiegel.de und in der Spielbox. Dort bin ich auch Kolumnistin.
Da sind wir nämlich auch Kolleginnen.
So ist es.
Genau, wir wollen heute über vier aktuelle Brettspiele reden, die wir uns ausgesucht haben, nämlich Canvas, Explorers, Arche Nova und Dark Ages. Und mir fällt gerade auf, das sind ja alles Fremdwörter heute, die wir in diesem Spiel, also zumindest englische Titel, kein deutscher Titel heute, nachdem wir auch so schöne Titel wie Der Kartograf oder sowas hier besprochen haben, heute lauter fremde Wörter. Canvas ist unser erstes Spiel und das hängt bei mir tatsächlich, wir hatten gerade eben kurz die Kamera an, vor der Podcast-Aufnahme. Vielleicht hast du es im Hintergrund gesehen, ich habe mir das Spiel tatsächlich an die Wand gehängt. Premiere, das erste Brettspiel, was man sich an die Wand hängen kann.
Dass da noch niemand drauf gekommen ist, oder?
Wahnsinn,
es gibt so
oder?
Schönes Artwork. Und ich habe eben sehr lachen müssen, als du das gesagt hast mit den Fremdwörtern, weil es ist mir gar nicht aufgefallen, bis du es sagtest. Aber wir können ja zumindest bei Canvas, können wir das ja einfach übersetzen und sagen, ja, das kann was.
Danke, das Wortspiel wollte ich auch schon. Ich habe es die ganze Zeit. Kann das was?
Ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Manchmal muss man es dann einfach rauslassen.
Du bist mir jetzt schon deutlich sympathischer, als ich je gedacht hätte. Wer so schöne, schlechte Wortspiele mit mir macht, der ist hier gerne willkommen. Das Spiel ist von den AutorInnen Jeff Chin und Andrew Nerger und ist bei uns beim Asmodee erschienen, genau. Mhm. Und das fällt nämlich, das muss man da auch dazu sagen, weil sie haben ja dieses Spiel wirklich wunderschön gestaltet, dass es wirklich wie ein Wandbild aussieht. Also da ist kein Logo drauf, da steht wirklich nur so eine junge Frau im Rock, steht im Wind in einer gemalten Landschaft. Ja, welcher Grafikstil ist es denn?
So pastellig? Jetzt erwischst du mich ja, kalt. So impressionistisch, würde ich
so
sagen.
So ein bisschen angehaucht, würde ich auch sagen, genau.
Kann uns ja jetzt keiner...
Nee, eben. Sieht ja keiner. Und es ist wirklich nur der Schriftzug Canvas auf Folie drauf. Aber sobald man das Spiel auspackt, ist es wirklich nur noch wie ein Bild. Und es hat auch so eine Leinwandbeschichtung quasi, das Bild. Und hinten dran ist wirklich eine Aufhängung, um das einfach an den Nagel an der Wand zu hängen. Wenn man es dann aufmacht, der ist so ein Schuber, dann ist da das ganze Material drin. Und natürlich ist innen drin nach wie vor ein klassisches Brettspiel. Über das reden wir gleich. Aber ich finde es einfach so erwähnenswert, dass man wirklich einfach mal sagt, hey, Brettspielcover können so schön sein und das wollen wir jetzt einfach zu 100% einfach auch so machen, dass man es wie ein Bild an die Wand hängen kann.
Das Einzige, was mir da noch fehlt, ist die Signatur des Illustrators.
Ja,
das wäre eigentlich der nächste Schritt, dass man sagt, das Selbstbewusstsein kann man auch haben, dann zu sagen, wenn man so eine großartige Idee hat und so etwas Schönes erschafft, dann kann man es auch wie die großen Maler, ne, mit seinem Schriftzug versehen. Fände ich gut.
Also das dann nennen wir den nochmal.
Nennen wir ihn mal. Ich hatte es befürchtet. Luan.
Huin.
Oh. Huin?
Huin? Ja, wahrscheinlich.
Schande. Ich hab mich nicht gut vorbereitet. Ich habe nicht nachgeschaut, wie man es ausspricht. Ja.
Er oder sie soll erwähnt sein, auf jeden Fall, genau. Hm. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über Kunstwerke, Maren. Um was geht's denn bei dem Spiel?
Ja, um Kunstwerke, deswegen machen wir auch alles richtig, finde ich. Also, wir erschaffen tatsächlich Kunstwerke, das geht ganz einfach. Ich glaube, das ist ein Einsteigerspiel. Im Grunde kann es auch ein Gateway-Game sein, mit dem man Leute, die sonst nicht spielen, ich bin ja immer auf der Suche nach solchen Spielen, in dieses Hobby hinterlistig locken kann. Hm? Worum geht's? Wir nehmen alle an einem prestigeträchtigen Kunstfestival teil und dieses Spiel arbeitet mit Komponenten, die es eigentlich so ein bisschen fachfremd einsetzt. Also wir haben so Sleeves für Karten im Grunde und da tun wir Karten rein. Die Karten sind transparent, man legt drei Karten übereinander, so entsteht ein Gemälde und im Hintergrund ist noch die Hintergrundkarte sodass die einzelnen Elemente, die auf diese transparenten Folien, also die Karten sind transparente Folien, gedruckt sind, sich dann übereinander legen, zu einem Bild ergänzen, das auf einem wunderschönen Hintergrund sichtbar wird. Und für diejenigen unter uns, die immer auch eine Bezeichnung brauchen, entsteht dann auch ein Titel. Also man hat dann sowas wie das Unheil der Finsternis oder das Zerbrechliche der Vielfalt. Da setzt sich dann so ein Schriftzug noch zusammen. Und das alles, worüber ich jetzt gesprochen habe, kann man im Grunde vergessen, weil das ist der Fluff.
Ja.
Kommen wir zu den knallharten Mechaniken, steigen wir in den Maschinenraum dieses Spiels, dann sehen wir, unten drunter, unter diesen Bildern, die da entstehen, finden sich Symbole und wir versuchen mit den vier Elementsymbolen Punkte zu sammeln. Wir können bis, wenn wir dran sind, können wir entweder so ein Kunstwerk ausstellen, abgeben, werten, wie auch immer. Oder aber wir nehmen noch eine von diesen transparenten Karten. Bei 5 ist Schluss. Spätestens dann muss man 3 raushauen und zu einem Kunstwerk verbinden. Und das wird dann auch gewertet nach Farbe, Form, Textur und Tönung. Und dann kann man auf verschiedene Weisen Boni sammeln. Also mal gibt es, wenn man jetzt mehrere von diesen Farbsymbolen hat oder mehrere Tönungssymbole oder von jedem eins. Man kann sich da verschiedene Wertungskriterien vorstellen. Und die es dann für ein vervollständigtes Gemälde gibt. Und zum Schluss zählt man seine Punkte zusammen. Es gibt Solo-Varianten, es gibt verschiedene Modi oder Szenarien für Einsteiger, ein bisschen komplexer. Aber das eigentlich Schöne ist wirklich das Material. Und ich habe auch schon von Leuten gelesen, die schenken sich diese Wertung, die stecken das einfach zusammen und stimmen dann ab, welches Wert das schönste Bild gemacht. Kann man auch machen. Das ist ein Material, das wirklich wie soll man sagen? Also in der Pädagogik würde man sagen, ein hoher haptischer Aufforderungscharakter.
Oh ja, oh ja.
Man hat sofort Lust, damit etwas zu machen, egal was. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Erstmal schon, ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich war auch total begeistert beim Auspacken. Ich so, oh, endlich mal wieder so ein Spiel, wo diese durchsichtigen Karten auch mal sinnig eingesetzt werden. Ja, also die Idee, dass diese Gemälde sich quasi bilden, indem du 3 Sachen aussuchst. Und auch die Grundmechanik ist ja ganz nett. Je weiter rechts diese Karte liegt, die du haben möchtest, desto teurer wird es halt für dich. Das heißt, man muss dann immer ein bisschen abwägen, welches Motiv möchte ich denn jetzt gerne haben. Nicht aus einer subjektiven Sicht, sondern eben, was dir mehr Punkte bringt. Aber das ist auch genau der Knackpunkt, weil im Endeffekt ist es halt doch einfach ein ziemlich simples Set-Collection-Spiel. Und das ganze Thema, das ist halt Fluff. Das ganze Thema ist zwar gut gewählt und es macht dir auch Spaß, diese Gemälde zusammenzustecken, aber im Spiel selber geht es halt sehr schnell verloren. Es gibt keinen wirklichen Bezug zu diesen Gemälden. Das ist dann völlig egal, ob du jetzt die Zerbrechlichkeit der Kindheit, die Zerbrechlichkeit des Schicksals zusammengestellt hast. Es wird nicht irgendwie ins Spiel integriert, ob dein Gemälde jetzt irgendwie gut geworden ist, sondern du guckst halt wirklich ganz stur auf diese 5 Symbole unten, die in diesen Farbkreisen sind und wie viele Punkte dir das gebracht hat. Wenn man eine Gruppe hat, die das spielerisch irgendwie aufgreift, dann ist es sogar in der Anleitung, das steht bei Gleichstand, kann man dann irgendwie, ein Unparteiischer muss dann quasi entscheiden, welches Gemälde schöner ist. Aber das ist bei unseren Runden eigentlich nie vorgekommen. Und das ist so der kleine Kritikpunkt. Mir macht es trotzdem Spaß, das Spiel. Ich finde es mechanisch interessant. Es ist ein schönes Einsteigerspiel, wie du schon gesagt hast. Es macht Spaß mit dem Material. Aber ich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass das Thema mehr durchkommt.
Ja, ja und nein. Also ich denke, kann ich nachvollziehen. Aber andererseits gewinnt es dadurch auch eine totale Leichtigkeit, ne? Es geht wirklich nicht um viel. Und es ist auch, man ist ja auch schnell durch, ne? Also, das hat keine lange Spieldauer. Sie geben eine halbe Stunde an, aber ich glaube, bei uns hat es in all den Partien ging es auch immer schneller eigentlich. Und man hat eine ziemliche Freude an dem, was man da tut. Es ist natürlich, die Komponenten sind alle bekannt. Auch das mit dem, die Karten sind rechts teurer, dann schieben die sich natürlich links, sodass die einst teuren Karten dann billiger werden, ne? Oder dass man da noch was dazu bekommt, wenn eine lange nicht gewählt wurde und so. Das sind alles Mechanismen, die Spieler kennen. Also es ist nichts, wirklich nichts sehr, sehr, von den Mechaniken nichts sehr Innovatives oder Unerwartetes.
Nee.
Aber es ist auch so, wenn dir ein Sternekoch Bratkartoffeln macht,
oh ja, genau,
dann sind es immer noch Bratkartoffeln, aber es ist trotzdem irgendwie sehr geil.
Ja, und das Ambiente. Bratkartoffeln schmecken in dem Sterne-Restaurant auch anders, weil du halt ein schönes Ambiente hast. Und ich finde, das profitiert bei Canvas. Da gebe ich dir insofern
schon
recht.
Kann, also, wenn man dieses Spiel seines ganzen Fluffs beraubt und auf die nackte Mechanik schaut, dann wendet sich der Gast mit Grausen. Dann denkt man, ey, nee, also da ist echt nichts, wenig, also eigentlich nichts Neues. So dieses Übereinanderlegen, transparente Karten und das lustige Einsetzen dieser Kartensleeves, das habe ich zuletzt bei Cloud Age, wo dann so manches von Wolken so bedeckt ist. Ne? Das finde ich schon mal ganz gut, dass man anfängt mit Material, was neu dazukommt. Also diese Kartensleeves gibt's ja noch nicht so lange. Und auf einmal fangen die Autoren an, mit sowas zu spielen. Das finde ich schon mal großartig, dass man sagt, hier ist eine Komponente, die gab's früher nicht. Und wir gucken mal, was wir spielerisch damit gewinnen können, was wir damit reißen können. Und das ist hier aus meiner Sicht echt gut gelungen. Und das Auge ist mit. Also von daher ist mir die Mechanik, die so simpel sie ist, hat sie natürlich auch den Vorteil, sie ist schnell erklärt. Und man spielt das mal, man freut sich so ein bisschen dran. Klar ist das beliebig. Und diese transparenten Karten, da entstehen jetzt ja auch nicht so die Hyperkunstwerke, die sind alle figürlich. Ne? Du hast mal so eine Skyline, mal eine Kanone, aus der Blumen kommen oder so ein Funkenregen oder ein Stapel Teller oder so. Und das dann alles vor so einem etwas
Wischiwaschi-Hintergrund.
Wischiwaschi-Hintergrund, ne, so ein bisschen, so wie mit Ölfarben so ineinander gemercht. Aber es sieht einfach wirklich schön aus und man hat Spaß an dem, was da entsteht. Und ich finde auch, dass dann durch das Übereinanderlegen diese Wortkombinationen entstehen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Seitenhieb auf die Kunstszene, aber es ist schon sehr lustig, in welcher Beliebigkeit da bedeutungsschwangere Titel entstehen.
Total, ne? Total, also, und die klingen wirklich immer so, als könnten sie in der Vernissage nebenan ausgestellt sein. Wirklich.
Ja, die klingen wirklich so und es ist völlig beliebig. Ich ziehe jetzt mal random zwei raus und wir haben das Vergängliche des Abenteuers. Ne?
Super, also,
das ist, kann man alles so machen. Also ich finde das nicht schlimm, dass man auch mal ein simples Spiel hat. Und man muss ja auch sagen, wenn man es tatsächlich als Gateway-Game einsetzt, ne? Klar, für Spieler ist das jetzt nichts so Neues, aber für Leute, die vielleicht neu im Hobby sind oder so, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen.
Nee, tut das genau, wie du es meinst.
Tut es trotzdem, aber ich kann da jetzt nichts mehr dran machen. aber ist es trotzdem eine großartige Mechanik und wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Und trotzdem abwechslungsreich genug, weil diese Challenges, die man dann immer zufällig zieht, fordern immer auch andere Dinge von dir ein, was du machen musst. Und mal ist es ein bisschen komplexer. Auf der Rückseite wird dann auch immer schön erklärt, was diese Herausforderungskarte denn eigentlich von dir will. Also mal sollst du möglichst viele verschiedene Farbkleckse sammeln, mal sollst du bestimmte Symbole mehrfach haben und so. Also auch da ist genügend Abwechslung geboten, dass diese simple Mechanik sich nicht zu sehr ausspielt. Und ich meinte jetzt diese Kritik an, ich hätte mir mehr erwartet, dass es mehr in dieses künstlerische, kreative Thema geht, gar nicht so krass, wie ich es meinte, denn lieber habe ich ein solides mechanisches Spiel mit einem schönen aufgesetzten Thema, als irgendwie ein Spiel, was total das gute Thema hat, aber wo die Mechanik nicht funktioniert. Ja? Also da ist mir diese Variante dann trotzdem lieber, weil das Thema macht nichts kaputt, sondern das Thema ist ja nur noch mal das Sahnehäubchen obendrauf, weil es gibt genügend Spiele in unserer Branche, die einfach nur mechanisch sind, die sehr abstrakt sind und deswegen habe ich es lieber, wenn es so ein bisschen thematisch schön verpackt ist wie hier.
Ich finde es so poetisch. Du könntest dir natürlich, also wie beliebig das Thema ist, erkennt man daran, wie leicht man es austauschen könnte. Du könntest ohne Schwierigkeiten mit derselben Mechanik und demselben Material ein Kriegsspiel draus machen. Ne? Dann machst du einen Panzer, legst noch eine Haubitze drüber und oben ist noch eine Flak im Hintergrund und auf einmal ist dein Kunstwerk, was du dann geschaffen hast, so und so viel Kriegspunkte wert. Ne? Würde genauso funktionieren.
Ne? Es ist absolut. Völlig oder du beliebig. Baust Waffen zusammen. Die Haubitze der Vergänglichkeit.
Die Haubitze der Vergänglichkeit. Also das ist völlig, also durch das Thema kannst du kürzen.
Ja.
Das ist nicht, also bei den anderen Spielen, auf die wir heute zu sprechen kommen werden, ist das ja nicht so. Aber hier ist es so und ich bin denen echt dankbar, dass sie sich für dieses Thema entschieden haben, weil das ist wirklich poetisch. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Und die Würdigung dieser Schönheit der Illustrationen und dieses Selbstbewusstsein, mit dem man die Spieleschachtel dann hinten mit so einem Aufhänger für die Wand versieht, das ist schon großes Kino.
Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Finde ich auch. Ein schönes Mitbringselspiel. Tatsächlich, wenn ihr Leute habt, die noch nicht so viel spielen, damit kriegt ihr sie vielleicht tatsächlich rum, sich das mal anzuschauen.
Weil das ein Mitbringsel für dich ist.
Nee, ich meine Mitbringsel zum Leute, so, wenn man irgendwo eingeladen ist. Ja, man kann es wieder mitnehmen, aber man kann es ja auch. Spiele verschenken finde ich super.
Ja, finde ich auch toll.
Ja. Von 1 bis 5 Personen, man kann es auch alleine spielen, wobei ich da jetzt den Reiz nicht so sehe, aber das ist trotzdem erwähnenswert, dass man es eben auch zu 5 spielen kann. 30 Minuten hast du schon gesagt, das reicht auch locker, also da stimmt die Angabe auch mal und kann man, denke ich, auch mit Kindern spielen, wenn man ein bisschen kooperativ spielt und ihnen Tipps gibt, was die Herausforderungen mit sich bringen. Die sind natürlich ein bisschen schwer, muss man auch lesen können, also aber mit Teenager-Kindern geht es schon ganz gut. Genau, bei Asmodee erschienen. So. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ein bisschen drüber von der Komplexität, aber nur gering, nämlich Explorers von Ravensburger, ist von Phil Walker Harding, also ein sehr bekannter Name auch in der Brettspielszene. Ravensburger hat sich sein neues Spiel geholt mit Explorers und es ist eigentlich so eine Fortführung dieser Erfolgswelle, die wir nach dem Kartografen gesehen haben. Ja, es ist ein Flip and Write mit Erkundungsthema. Aber Phil Walker Harding hat sich dieses Thema mit der Kartograf so ein bisschen, glaube ich, auch genommen, sich inspirieren lassen und gesagt, okay, ich mache auch ein Flip and Write. Sprich, wir drehen immer irgendwelche Karten um, daraufhin sind irgendwelche Landschaftsfelder und wir kreuzen die dann auf unserem Bogen an. Der Unterschied, der große von Explorers zu der Kartograf, ist, dass wir hier nicht auf Papier mit Stift schreiben, sondern wir haben abwischbare Blöcke mit diesen typischen Trockenstiften, die man eben so trocken wegwischen kann und dadurch aber eben auch ein bisschen Vielfalt drin, denn unser Bogen mit dem zu erkundenden Land lässt sich immer aus 4 Versatzstücken neu zusammenpuzzeln, die zwar immer die gleichen Elemente beinhalten und so weiter, aber dadurch natürlich auch jedes Mal wie, als hätten wir einen neuen Papierblock sozusagen vor uns liegen haben. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut und ist von der Komplexität, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, schon nochmal eine Stufe unter dem Kennerspiel der Kartograf, den wir als Jury ja auch bei Kennerspiel einsortiert hatten, weil es schon von der Wertung sehr komplex ist. Explorers kann man sich so ein bisschen modular schwerer machen, aber die Grundversion ist doch nochmal ein bisschen einfacher zu verstehen.
Ist einfacher, wobei ich sagen muss, ich war überrascht, wie einfach, denn als ich die Anleitung auspackt, da habe ich gedacht, boah, für so ein kleines Spiel echt 30 Seiten Anleitung, Wahnsinn. Bis ich feststellte, ja, aber da ist die englische drin und die französische auch. Und dann waren es nur noch 10 reich illustrierte Seiten mit allen möglichen
Mit allen Modulen erklärt und so.
Mit allen Modulen erklärt und wirklich gut erklärt. Man muss sagen, also die Hemmschwelle oder die Hürde, die ein solches Spiel zu nehmen hat, liegt ja oft darin, ist der Einstieg barrierearm. Und das ist der hier. Das ist wirklich diese modulare Zusammensetzung. Also wir wählen ein Board und in das setzt man dann 7 Komponenten ein. 3 sind wertungsrelevant. Also da sammelt man was, zum Beispiel, da sammelt man Diamanten, man sammelt irgendwelche Symbole.
Obst.
Fisch, ob man Fisch jetzt als
Obst. Achso, ja, Obst und Gemüse, genau.
Obst und Gemüse, genau. Und macht dann so eine Wertung der Dörfer und unten drunter ist das, wo eigentlich where the magic happens. Da sind dann 4 Geländeteile, die man auch modular einpuzzelt und auf denen man dann seine Kreuzchen setzt. Und alle diese Teile haben Vorder- und Rückseiten. Die Seiten, die Teile, die man unten einsetzt, haben als Rückseite nochmal so Wertungsbedingungen. Das heißt, da sortiert man irgendwie mal oder zieht am Anfang 3, legt die aus und das sind dann Sachen, mit denen man auch Punkte sammeln kann. Also
und selbst die kann man noch weglassen in den ersten Partien.
Man noch weglassen, wenn man es ganz simpel haben möchte oder erstmal nur eine Erklärrunde machen will. Und
ja, und die Kreuzchen setzen, das finde ich so interessant, weil das ist ja wirklich sehr, sehr einfach.
Genau.
Man darf einfach immer 3 Kreuzchen setzen und damit bewegen wir unseren Wanderer oder unsere Wanderin quasi virtuell über diese Landschaften. Und das ist wirklich total simpel. So, ja, du deckst ein Plättchen auf, da ist eine Wüste abgebildet und Grasland oder Berg und Wasserfelder. Und dann heißt es einfach nur, das, was du dir aussuchst, da darf ich 2 Kreuzchen machen. Oder nehme ich die andere Variante, dann darf ich 3 Kreuzchen machen. Und dann fangen wir einfach an, da Symbole zu sammeln. Und mehr ist es wirklich auch nicht. Also ich versuche dann an einen Schlüssel zu kommen, weil mit dem Schlüssel kann ich Tempel aufschließen. Ich versuche an Obst, Gemüse, Fisch zu kommen, weil ich dafür jede Runde Bonuspunkte bekomme, wenn ich die alle 3 zusammen habe. Oder einfach Diamanten. Je mehr Diamanten, desto besser. Ja, und das lässt sich alles thematisch schön erklären. Wir wandern da einfach umhin. Man sieht wirklich auch schön den Pro Progress auf dem eigenen Board, weil man halt immer denkt, ah, da fehlt mir nur noch das eine Kreuz, dann komme ich da an diesen einen letzten Diamanten, hurra. Und genau. Dadurch, dass man eben dann auch diese unterschiedlichen Wertungsplättchen hat, macht es auch jedes Mal wieder aufs Neue Spaß, irgendwie neue Dinge zu probieren und zu erreichen.
Und obwohl es am Anfang so ist, dass alle halt sich dasselbe Tableau zusammen puzzeln müssen, also damit die Ausgangsbedingungen gleich sind, ist durch diese Mechanik, dass derjenige, der sich eine Geländeart aussucht, drei Kreuzchen machen darf und der andere dann halt, wenn er auch drei machen will, die andere Geländeart des ausliegenden Plättchens nehmen muss oder sonst halt eben nur zwei machen, entwickeln sich diese Tableaus halt eben auch unterschiedlich.
Total.
Und das macht schon Laune. Und im Grunde habe ich mir überlegt, ist die verbindende Klammer der vier Spiele, die du für heute ausgewählt hast, im Grunde ist Explorers, obwohl es so ein kleines Ravensburger Spiel ist, auch ein Spiel, das durch seine Ausstattung bezaubert. Mhm. Also diese Plättchen, die fühlen sich wertvoll an. Die sind durch diese Beschichtung, durch dieses Bekreuzen mit diesen Stiften, hat man auch ganz große Freude daran, die in die Hand zu nehmen. Diese Plättchen, auf denen die Geländearten dargestellt sind, die sind dann so ein bisschen so schriftrollenartig, ne, haben nochmal eine besondere Form. Das ist schon sehr, sehr liebevoll gemacht, muss man sagen. Und eine wirklich gut durchkomponierte Mechanik, die sehr eingängig ist, die sehr schlüssig ist. Und naja, das Thema, okay, jetzt nicht so dolle, aber man ist schon so, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt in die Wüste und in der Wüste gibt's halt keine Äpfel und in der Wüste wird man auch keinen Fisch finden, überraschenderweise, sondern den eher im Wasser. Das ist schon thematisch.
Ja, wobei weil ich mich frage, warum deine Karotte wächst, aber gut.
Das ist du, halt Sandmöhren?
So. Ja, gibt es. Die berühmten Sandmöhren, sind wir bei Final Fantasy oder was?
Die Mark Brandenburg, also die märkische Streusandbüchse, doch, okay. Der Möhrenanbau, ganz groß.
Siehst du, haben sie mehr Recherche betrieben als ich wahrscheinlich. Nein, also das ist natürlich ein mechanisches Spiel. Explorers, da könnte auch Adventurers oder sonst irgendwas draufstehen. Ich meine, was für Tempel sind das? Warum brauchen wir dafür einen Schlüssel? Ist doch auch völlig egal. Das ist wirklich ein mechanisches Ding. Das macht sehr viel Laune. Das spielt sich flott und schnell, weil wir absolut alle gleichzeitig spielen. Ja, das ist auch, was Kartographer schon gut gemacht hat, dass man eben nicht warten muss auf die anderen, sondern es wird ein Plättchen umgedreht. Jeder macht seine Kreuzchen. Man hat genügend Zeit zu grübeln, weil alle gleichzeitig überlegen. Man kann schön Prioritäten setzen. Okay, möchte ich jetzt erst die Diamanten sammeln? Alles klar, diese Runde zählen die Tomaten aber irgendwie besonders viel. Also schaue ich jetzt, dass ich die alle einsammle. Ah, wie kriege ich das jetzt noch hin, dass ich diese Dörfer einkreise und so weiter und so fort. Das macht einfach Spaß, das macht Laune. Man kann sich nebenher auch gut unterhalten. Mhm. Man kann sehr gesellig miteinander spielen. Und trotzdem hat man so diesen kleinen Wettrenncharakter, dass man eben überlegt, oh Mist, dieser Tempel da hinten, die Marin steht schon kurz davor. Das lohnt sich vielleicht für mich nicht mehr. Dann gehe ich doch vielleicht mal und versuche, die mehr Punkte bei dem anderen Tempel zu holen, weil die Schlüssel Universalschlüssel sind. Ja. Also das ist schon sehr cool.
Es ist kein ultimativer Brainburner. Nein, aber überhaupt nicht. Was wirklich groß ist in diesem kleinen Format, ist, dass es einen immensen Wiederspielreiz hat durch diesen modularen Aufbau. Weil du im Grunde fast jede Runde oder jede Partie anders werten kannst. Dadurch, dass du noch drei zusätzliche Wertungsplättchen mit ins Spiel bringen kannst, dadurch, dass du die Sachen umdrehst, dass der Plan sich jedes Mal neu zusammensetzt, spielst du wirklich nie dasselbe Spiel zweimal. Und das ist total schön. Plus, was ich auch ganz gut finde, ist, dass es ein Spiel ist, das richtige Spielkomponenten hat. Also man macht was mit dem Material. Man hat nicht nur einen Block und einen Stift, es ist schon mehr. Das finde ich immer schön, wenn auch so Haptik dabei ist. Aber es passt auch auf einen kleinen Tisch. Es ist was man mitnehmen kann in den Urlaub oder wenn man jetzt nochmal mit Kindern ins Restaurant geht oder so und da Wartezeit zu überbrücken hat. So, es ist ein Spiel, das vom Format her wirklich Bedürfnisse abdeckt.
Und nicht alle Leute kriegen das hin, Orléans im Zug zu spielen wie du. Aber auch wenn man nur einen kleinen Bistrotisch hat, passt Explorers da super drauf.
Ja, genau. Also mich hat's begeistert ist vielleicht zu viel gesagt, aber da wäre auch der Erwartungshorizont geringer. Ja. Also wenn es in seiner Gewichtsklasse ist, ist es sicherlich führend, muss man sagen.
Erinnert so ein bisschen an Trails of Tucana, was letztes Jahr rauskam. Also so alles, was so in dieser Welle von Kartografa rauskam. Ich finde, Kartografa ist The Cartographer, der Kartograf, ist immer noch das strategisch reizvollere Spiel, weil es halt aber auch deutlich mehr Tiefe hat. Ja, also da die Kreuzchen zu setzen bei der Kartograf ist schon nochmal eine andere Ebene. Das kannst du aber auch nicht mit den gleichen Leuten spielen, wie du Explorers spielen kannst. Also Explorers kannst du wirklich auch mit der Schwiegermutter, mit Jugendlichen, mit Kindern oder mit eben wenig Spielern spielen, während eben der Kartograf ganz klar irgendwie das Kennerspiel ist unter diesen. Weil diese Wertung, wann ist dann die A- und B-Wertung und wann ist die BD-Wertung, allein das schon zu erklären, dauert länger als Explorers auszupacken und loszulegen. Das muss man halt ganz klar so voneinander trennen. Ich finde, die haben beide eine Berechtigung nebeneinander, diese Spiele.
Ja, also ich finde, hier kriegt man echt viel Spiel fürs Geld, ne? Wenn man jetzt so Preis-Leistung bedenkt, dann ist das schon echt ein guter Deal, kann man sagen.
Absolut. Mhm. Und auch Nachhaltigkeit für Leute, die sagen, man muss dann kein Papier irgendwie. Mein Gott, man hat halt hier diese Plastikstifte, ob die so viel besser sind, weiß ich nicht. Aber du kannst das Spiel unendlich oft spielen im Endeffekt, ja.
Wenn du es rechtzeitig genug abwischst. Ich habe es probiert tatsächlich, ich habe von den Stanzresten mal was bekritzelt und mal das ein paar Tage trocknen lassen, dann kriegst du es nicht mehr runter. Also da muss man schon aufpassen.
Das ist ein guter Hinweis bei diesen Spielen, auch bei Just One oder so. Mhm. Mach das immer sofort wegwischen, weil solange das noch einigermaßen frisch ist, geht es gut weg. Wenn man das mal drauf lässt und einfach schnell einpackt, keine Chance, dann trocknet es wirklich fest. Ja. Gut, dann kommen wir zur nochmal eine Liga drüber, also deutlich drüber. Wir reden jetzt auch nicht mehr über Familienspiel oder Kennerspiel, sondern kratzt schon an der Expertenschiene, nämlich Arche Nova. Das erste oder das Erstlingswerk von Matthias Wigge bei Feuerland erschienen und du warst ja auch auf der Spiel in Essen. Der Hype-Titel der Messe. Also da war eine Schlange, die ging irgendwie dreimal um den Feuerlandstand rum und andere Stände haben ganz neidisch drauf geguckt. Auch ohne 1,50 Meter Abstand wäre die Schlange ewig lang gewesen. War sofort ausverkauft, alle wollten es haben. Ich habe es jetzt auch so oft wie kein anderes Spiel in den letzten Wochen gespielt. Jeder will das, der hier ist, will Arche Nova mit mir spielen. Und ich werde auch nicht satt, Arche Nova zu spielen.
Nee, ich auch nicht.
Ein sehr fantastisches, tolles Spiel. Um was geht's denn? Es geht um, nicht die Arche, nein, es geht um einen Wildgehegepark, so kann man es eigentlich nennen. Also hier in Freiburg haben wir zum Beispiel den Mundenhof, das ist so eine Art Zoo, aber mit ganz, ganz großen Flächen, mit artgerechter Haltung, wo dann auch wirklich Tiere so gehalten werden, dass sie auch wieder ausgewildert werden können. Und genau das ist das Thema dieses Spiels. Wir sollen so einen Park führen und leiten als Manager, Managerin, müssen uns um die Gelder kümmern, müssen uns um, Angestellte und sowas in weitestem Sinne kümmern. Wir müssen auch Kiosk bauen, wir müssen irgendwie Eingänge etablieren, wir müssen Gehege bauen für die verschiedenen Tierarten. Und das ist so die Thematik und das finde ich eigentlich sehr cool daran, dass man so eigentlich eine Wirtschaftssimulation hat, diesen Park möglichst gewinnträchtig zu führen, dass der auch Leute anzieht, dass der Einnahmen generiert, dass wir eine Attraktivität haben, indem wir seltene, coole Tiere haben. Aber gleichzeitig wird dieses Thema nicht vergessen, dass diese Tiere auch artgerecht gehalten werden müssen. Denn das Besondere von diesem Spiel ist, dass du nicht nur auf der einen Schiene gewinnen kannst, sondern du musst beide dieser konträren Punkte sozusagen zusammenführen. Denn erst wenn dein Artenschutzprogramm und deine Attraktivität, wenn die sich quasi treffen auf einer Punkteleiste, dann wird das Ende des Spiels eingeleitet. Und das finde ich eine sehr, sehr clevere Mechanik, die aber gleichzeitig thematisch irgendwie aufgefangen wird.
Ja, absolut. Also ich bin wirklich sehr gefesselt von dem Spiel. Also diese Mechanik der beiden sich begegnenden Wertungsleisten, die ist großartig. Mhm. Also wenn man eine Weile eingestiegen ist, dann würde man sagen, Expertenspiel, es ist ein Promotionsspiel, ne? Also es ist so ein Brainburner. Das ist nochmal eine Stufe drüber, aber dadurch, dass das Thema eine gewisse Leichtigkeit transportiert, merkt man gar nicht, dass man nachher Muskelkater im Hirn haben wird,
ne? Und es ist tatsächlich relativ schnell erklärt. Also ich habe jetzt echt oft Arche Nova erklärt, dadurch, dass man es thematisch so gut herleiten kann, nur diese Basic 5 Aktionen im Endeffekt machen kann, habe ich das in einer halben Stunde, habe ich dieses Spiel erklärt. Und das ist für so ein Expertenspiel halt wirklich beeindruckend, weil damit steht und fällt das Spiel, was du sagst, mit dieser Brainburner-Geschichte, weil jede Karte von diesen, wie viel sind es, 150 Karten oder mehr, die man in diesem Spiel so als Kernmechanik hat, die sind halt einzigartig. Also Jede Karte hat eine andere Mechanik, ein anderes Tier, einen anderen Sponsor, ein anderes Artenschutzprogramm. Aber wenn man diese ganze Symbolik mal verstanden hat und die ganze Grundmechanik, dann kann man mit jeder Karte, die auf einen zugeschmissen wird, irgendwie umgehen. Aber was man halt damit macht, das ist dann die Komplexität. Also Spiel ist eigentlich nicht kompliziert, aber hat halt eine ungeheure Komplexität.
Ja, das stimmt. Also 212 Zoo-Karten gibt's und jede ist eine Freude. Mhm. Also vom Schabracken-Tapir über die Kragenechse bis hin zum, also wir haben natürlich auch Menschen, eine Australien-Koryphäe oder irgendwelche Sponsoren, die dann da aktiv werden. Was haben wir hier noch? Die Schneeeule, ne? Also Elefantenpatenschaften, was weiß ich alles. Dann gibt es noch jede Menge Artenschutzprojekte, was man alles machen kann. Also das Spiel, im Grunde ist das Spiel, von dem alle gesagt haben, boah, wenn du Terraforming Mars liebst, dann schmeiß Terraforming Mars weg, jetzt gibt's was Besseres.
Das war also, zumindest die, damit wird es oft verglichen mit
Terraforming Mars. Damit wird es oft verglichen. Nun ist es so, dass ich Terraforming Mars leidenschaftlich gern spiele und auch nicht aufhören werde, das zu tun. Mhm. Aber Arche Nova schlägt in mir dieselbe Seite an, die auch Terraforming Mars anschlägt.
Ja.
Was ich bei Arche Nova tatsächlich, also Arche Nova ist großartig, weil man hat dieses kleine Tableau vor sich. Jeder bekommt einen eigenen Zoo, am Anfang halt alle die gleichen, dass man es mal kapiert und ab dann wird es ein bisschen asymmetrisch. Und auf diesen Zoo legt man Plättchen, Bauwerke, Gehege, Pavillons, Kioske, sowas alles, bestückt den und versucht dann halt seine Tiere, die man ausspielt, entsprechend diesen Gehegen zuzuordnen und so sein Zoo auszubauen. Da hätte ich mir tatsächlich mehr Mut zu noch mehr Asymmetrie gewünscht. Hm. Also diese Zoopläne unterscheiden sich wenig. Die haben so ein, zwei Gimmicks, dass einer irgendwie, weiß ich nicht, noch extra Punkte bekommt, wenn man am Wasser siedelt oder wenn man diesen Eingang benutzt oder den da erschlossen hat oder
also oder die einen haben dann mal so ein Wildtiergehege extra, wo man dann irgendwie bestimmte Bedingungen missachten darf und so weiter.
Das ist aber alles klein. Das ist im Grunde
sehr, sehr minimal.
Das ist Kosmetik. Und da ist in Terraforming Mars ist ja der große Wurf gelungen, dass jeder Konzern sich so grundverschieden spielt, dass du gezwungen bist, deine Strategie anzupassen, weil du nicht gegen deinen Konzern spielen kannst. Hier kannst du gegen deinen Zoo spielen und trotzdem gewinnen. Du musst diese Sonderfähigkeit deines Zoos nicht zum integralen Bestandteil deiner Kerntaktik machen.
Du musst am Anfang die Karte so ein bisschen überblicken, welche Herausforderung dich da im Weg gestellt wird, aber die kannst du dann gut einbauen in deine bestehende Taktik, weil da gebe ich dir absolut recht, hier sind nicht so sehr die Konzerne das, was die Taktik vorgeben, sondern halt deine Handkarten. Das ist bei Terraforming im Endeffekt auch so, aber diese Konzerngeschichten, die dir andere Startvorteile geben, das hätte man hier ja auch gut lösen können, dass man sagt, okay, ich habe heute den Wasserpark oder sowas,
und
habe irgendwie eine Grundvoraussetzung, ich kann sehr viel besser mich spezialisieren auf Wassertiere oder die anderen fangen schon mit, was weiß ich, doppelt so viel Geld an und haben dadurch aber halt vielleicht Schwierigkeiten, andere Dinge zu machen. Also da hätte man sicherlich noch auch einen Schritt mehr in die Richtung gehen können. Es wird so angedeutet durch die Pläne. Aber, aber das ist jetzt ein Jammern auf hohem Niveau natürlich.
Aber was so liebevoll gemacht ist, ist, dass über jede dieser Karten hat der Autor tatsächlich lange nachgedacht. Die haben oben Symbole, also die ordnen meist das Tier einer bestimmten Region zu. Sie sagen auch, also welche Gehegegröße es braucht. Dann gibt es ein paar Tiere, die kannst du zusammen in den Streichelzoo packen.
Ja,
es ist relativ thematisch, dass der Jaguar nicht dabei ist, sondern eine andere Art Gehege braucht. Ne? Mhm. Und sowas alles. Ne? Und du kriegst dann auch entsprechend Punkte, wenn du, was weiß ich, wenn du die Affenstrategie fährst oder so, was die Karten dir eben vorgeben. Aber du musst genau, wie bei Terraform, musst flexibel im Kopf bleiben und auf das reagieren, was dir in der Auslage zur Verfügung steht oder was dir in die Hand gespielt wird. Und wenn du diese Flexibilität des Denkens hinbekommst, dann fühlt sich das Spiel ganz leicht und unglaublich spannend an. Und was mir auch gefällt, ist, das hat so ein paar Easter Eggs, ne? Also ist ja von Feuerland. Wir sehen auf manchen dieser Wissenschaftler- oder Sponsorenkarten, sehen wir dann vergnügt das Feuerland-Team vor den Computern sitzen. Und das ist irgendwie ganz niedlich, wie die sich da selber so verewigt haben.
Ja, oder so richtig schöne Easter Eggs wie die Ornithologin, also die Vogelexpertin, ist so eine Frau mit so einem Fernrohr in so einem Boot. Und das ist dann natürlich Elizabeth Hargrave, die Flügelschlag gemacht hat. So
ist das
schöne
nicht
Sachen.
Bezaubernd?
Das ist doch super schön, oder?
Das ist so liebevoll gemacht. Ich freue mich immer, wenn in einem Spiel Sachen sind, wo ich denke, da ist jemand echt die Extrameile gegangen und hat nochmal einen draufgelegt und hat wirklich Zeit und Ideen darauf verwendet, etwas wirklich Gutes noch besser und noch schöner zu machen, einfach weil man es liebt. Und diese Liebe spürt man in diesem Spiel in jedem Detail. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Man hat, was ich auch interessant finde, und da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, bin ich gespannt, wie du das siehst. Man hat ja Aktionskarten. Jeder hat ein Set von 5 Aktionskarten. Deren Eigenschaften kann man verstärken, indem man sie irgendwann im Spiel durch das Auslösen besonderer Effekte umdreht und dann mit der stärkeren Rückseite weiterspielt. Von diesen 5 Karten kann man so aber nur 4 upgraden. Das heißt, eine muss man immer auf der Basisseite lassen und damit leben, dass die dann halt nicht so viel kann und im Zweifelsfall auch nicht so viel wie die entsprechende Karte des Mitspielers, der sich entschieden hat, gerade die Karte, gerade diese Karte Tiere oder Bauen oder so abzugraden. Und ich habe mich gefragt und bin da zu keinem richtigen Schluss gekommen, wäre es nicht besser, wenn es doch irgendwie möglich wäre, alle irgendwann abzugraden, weil es mehr taktische Aspekte gibt? Oder ist es dann so, dass man so ein Runaway-Leader-Problem bekommen würde?
Ich finde es eigentlich, also mich hat es auch erstmal gewundert, bei der ersten Partie ist uns das gar nicht aufgefallen und dann so, hey, wo ist eigentlich das 5. Upgrade-Feld? Ach so, das ist Absicht, das geht gar nicht. Und man kann es ja sogar, in der ersten Partie ist uns das auch passiert, bei der ersten Entscheidung hat man die Wahl, so einen Verbandsmitarbeiter zu nehmen. Das sind so spezielle Meeples, die man braucht, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, die eben was mit der Verbands-, mit der Auswilderung von Tieren und so zu tun hat und so weiter und Partnerschaftszoos und so. Wenn man sich dafür früh entscheidet, hat man auch eine Karte weniger, die man umdrehen kann. Also auch da gibt es wirklich sehr, sehr clevere so Crossroads, wo man sich grundlegend entscheiden muss und das in den ersten Partien so, ach Mist, ich kriege diese Karte gar nicht mehr umgedreht, das heißt, ich kann auf dieser einen Leiste gar nicht mehr hochgehen, ich kann gar nicht die 3., 4. Partner-Uni finden, weil ich diese Karte nicht mehr umgedreht
bekomme. Genau, aber da lehrt dann die Lebenserfahrung wie die Spielerfahrung, Bürokraten vermehren sich von selbst, da musst du dich gar nicht drum kümmern, die kommen irgendwann, während die Fähigkeiten, die musst du dir auf die harte Tour aneignen.
Nee, also von daher, da steckt schon wirklich wahnsinnig viel drin. Wie du schon gesagt hast, dafür, dass das ein Erstlingswerk ist von Matthias Wigge, der Autor, und die ganze Redaktion, die da mitgearbeitet hat, also das ist so ein rundes Spiel geworden, das ist echt
also nicht
irre.
nicht nur das dafür kann man weglassen aus meiner Sicht. Auch wenn derjenige jetzt schon 10 Spiele gemacht hätte, würde das nicht mindern, was für ein großer Wurf dieses Spiel ist und wie ausbalanciert, wie vielfältig die Mechaniken hier ineinander greifen und auch wie gut und klar das gemacht ist. Also das ist auch wirklich sehr zu loben, dass bei dieser Tiefe, ich bin mit dem Spiel noch längst nicht fertig, nur, also dass bei dieser Tiefe es doch, wie du sagst, einfach zu erklären ist, weil du auch alles, es findet sich auf dem Plan. Ne? Du kannst eigentlich, du musst schon viel bösen Willen aufwenden, um da echt was grob falsch zu machen, weil es im Grunde relativ selbsterklärend ist.
Ja, und selbst und auch die Fragen, die dann mal auftauchen, die sind wirklich alle zu finden. Also die Karten, die eine besondere Erklärung brauchen, sind im Glossar gelistet. Du findest zu jeder Frage, die du hast, findest du eine Antwort in dieser Anleitung. Und das ist wirklich, wirklich nicht, also es muss wirklich erwähnt werden. Liebe Grüße an Inga, die das redaktionell betreut hat, die auch schon bei Flügelschlag so großartig gearbeitet hat. Also das muss man wirklich erwähnen, was da drin steckt, weil ich habe so viele schlechte Anleitungen in meinem Leben jetzt schon gelesen in den letzten Jahren.
Ja, die Grundregel lautet ja, die Arbeit soll sich der Autor machen und nicht der Leser. Und das ist hier wirklich beeindruckend gut gelungen. Also da muss man sagen, Hut ab. Es steht nicht nur alles drin, sondern man hat auch eine Ahnung, wo man es finden wird. Ne? Ja. Wenn man die Anleitung einmal durchgeblättert hat, dann ist das schon relativ selbstexplikativ. Und auf Seite 16 ist ein Murmeltier. Was braucht man mehr?
Und die Ikonografie ist halt auch wirklich so, dass man sie versteht. Das Spiel wird, dem Spiel wird oft nachgesagt, es sei nicht so hübsch oder es sei ein bisschen nüchtern oder so. Natürlich, die Grafiken sind irgendwie Geschmackssache. Also diese, es basiert ja alles auf so einem, ich sage jetzt mal, natürlichen wissenschaftlichen Aspekt, so mit Realismus-Thema, dass die Tiere ausgewildert werden. Und deswegen hat man sich entschieden, grafisch das so zu lösen, dass es ein durchgängiger Fotostil ist auf den Karten. Also alles basiert auf Fotografien, die dann so einen, naja, mäßigen Photoshop-Filter drüber haben. Der ist jetzt Geschmackssache. Der ist jetzt auch nicht so ganz meins, aber ich finde die grundsätzliche Kontinuität in diesem Spiel, die passt halt einfach. Ja, es ist alles aus einem Guss, es ist alles aus einem Stil. Und natürlich, das Spielfeld selbst ist relativ nüchtern. Also diese Gehege sehen relativ platt aus, so die Symboliken sind relativ platt, aber du findest halt einfach immer alles. Und das Spiel hat halt so viele einzelne Komponenten und diese Klarheit ist total wichtig in diesem Spiel, weil du findest dich sofort zurecht. Ja, wenn du sagst, das Icon habe ich jetzt verstanden, dann wirst du es überall immer finden, du wirst überall immer erkennen, die Karten sind gut strukturiert, du weißt ganz genau, welches Symbol was bedeutet und so weiter. Und dadurch, finde ich, gewinnt das Spiel einfach. Es ist vielleicht nicht das schönste, designteste Spiel, aber es ist einfach ein gut spielbares Spiel und ich finde, es ist konsequenter grafisch umgesetzt als zum Beispiel Terraforming Mars, wo ich mal ein Foto habe, mal eine Zeichnung und dann irgendwie wieder ein Clipart oder so. Also da ist mir dieser Stil von Archinova wirklich deutlich lieber.
Ja, der ist smoother, das stimmt schon. Also ich mag diese Klarheit auch gerne, also im Spielen, weil es gibt so viel, auf das man sich konzentrieren muss. Und man hat auch immer das Gefühl, und das ist ja bei Terraforming Mars auch so, man kann immer was machen. Man gerät wirklich eigentlich nie in eine Situation, in der man denkt, oh, komm, ey, diese Runde lasse ich aus. Ich kann ja nichts machen hier. Man hat immer irgendeine Option. Manchmal muss man ein bisschen grübeln, um sie zu finden. Aber es ist eine ganz große Optionsvielfalt und es ist eine, und immer wieder an zentralen Punkten des Spiels zeigt sich eine taktische Offenheit. Du kannst nach 5, 6 Runden bist du immer noch nicht festgelegt auf eine bestimmte Taktik, sondern es bietet dir immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, also ich bin jetzt zwar auf die Großsäuger gegangen, aber dann gehe ich jetzt auf Tiere am Wasser, weil zufällig meine Großsäuger auch alle am Wasser siedeln. So,
genau, ne? Die Freiheit bleibt dir, oder die Flexibilität muss man auch mitbringen. Man kann sich nicht im Vorfeld eine Strategie festlegen, das wird nicht funktionieren. Man muss sehr flexibel auf das reagieren, was da passiert, aber was ausliegt. Aber kann
es eben auch immer.
Genau, genau. Einziger Kritikpunkt oder zwei Kritikpünktchen habe ich noch. Weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber in allen Partien bei mir gab es immer jemanden, der sich über das Kartenglück aufgeregt hat. Also im Sinne von, ach Mann, seit 5 Runden ziehe ich Karten nach, ich kriege keinen einzigen Affen auf die Hand. Mhm. Ja. Oder ich kriege als erstes eine Karte, dass ich für jeden Vogel, der ausgespielt wird, kriege ich 3 Geld. So, in der Partie haben irgendwie alle irgendwie Vögel auf der Hand. Eine Partie später, meine Mitspielende hat die gleiche Karte, die Ornithologin, gespielt. Nicht ein einziger Vogel wurde in diesem Spiel gespielt. Mhm. Und das macht halt einen riesigen Unterschied. Welche Karten du am Anfang auf der Hand kriegst, mit welchen du anfängst und halt auch, was du von diesen 200 Karten nachziehst. Ich hatte Starthände schon dabei, da war nicht eine sinnvolle Karte dabei, mit der ich hätte was anfangen können. Keine einzige Sponsorenkarte.
Ich habe eine Partie bestritten, da hatte ich die ersten 3 Runden keine Tiere. Was soll denn das für ein Zoo sein? Ja,
also, und sowas kann halt passieren. Und da, finde ich, bietet Archinova keine richtige Lösung. Es gibt keine Mechanik, wo drin steht, drafte die Karte am Anfang. Oder es gibt keine so, schmeiß alle Karten weg und zieh 8 neue. Sowas fehlt tatsächlich ein bisschen. Aber also, das
eigentlich
ich
ist das
erlebt.
Spiel lang genug, dass es sich irgendwann auch ausbalanciert und dass man dann doch irgendwie noch eine Chance bekommt. Mhm. Ich muss allerdings hier mal die Hosen runterlassen. Ich habe noch keine Partie gewonnen.
Ich auch nicht.
High five. Aber vielleicht ist das auch Geschmackssache. Also ich mag Spiele, bei denen, wenn ich gewinne oder gewinnen würde in diesem Fall, sagen kann, ich hatte so eine geile Strategie und die ist voll aufgegangen. Und wenn ich verliere, sagen kann, ja, aber das Kartenglück war gegen mich. Das ist ja immer die Option, die man als Brettspieler dann auch noch hat, zu sagen, ja, es ist, also deswegen ist mir eine kleine Glückskomponente in Spielen gar nicht unlieb, weil es ist auch dieses Gefühl, das man hat, ne, wenn dann neue Karten ausgelegt werden, jetzt könnte es passieren. Jetzt könnte was kommen.
Und ich habe auch noch nie gewonnen. Meine Ausrede ist dann immer, ja, ich bin ja der Erklärer. Und deswegen muss ich immer sehr viel für die Leute, die dann zum ersten Mal Archinova spielen, muss ich immer sehr viele Züge für die mitspielen. Ja, dass ich dann irgendwie halt immer erklären muss, nee, du kannst jetzt das und das machen und schau doch mal, das könntest du jetzt noch machen. Und dadurch bleibt immer weniger Überlegungszeit für meinen eigenen Zug. Ist zumindest meine Ausrede, warum ich noch nicht gewonnen habe. Sonst hättest
du bestimmt gewonnen, glaube ich auch.
Ja, also eine dringende Empfehlung für Leute, die gerne sehr knobelig spielen. Es ist ein bisschen solistisch, also da gefällt mir Terraforming Mars an der Stelle besser, dass man gemeinsam auf dem Mars siedelt, dass man gemeinsam irgendwie drauf achten muss, wie die Temperatur steigt und so weiter. Hier baut man halt nicht an einem Zoo, sondern konkurrierende Zoos und die einzige Interaktivität ist im Endeffekt, dass man sich gewisse Karten vielleicht wegnimmt oder dass man sagt, naja, wenn du jetzt diese Vogelexpertin hast, dann schmeiße ich alle meine Vögel weg, die spiele ich jetzt nicht. Auf sowas läuft es dann hinaus und es gibt manchmal so kleine Effekte, dass wenn du eine Würgeschlange spielst, dann habe ich halt einen kleinen Malus oder eine Giftschlange oder einen Affe
und du spielst mir mal eine Karte. Nee, und auch dies ist ja eines der großen Wunder unseres Hobbys. Wenn du siehst, ja, wenn du bei einer unserer Partien zugeschaut hättest, hättest du drei erwachsene Leute um einen Tisch sitzen sehen, die nicht sehr fröhlich aussehen, sondern die so den Kopf in die Hand gestützt auf so ein,
Haare raufen,
auf so ein,
genau,
auf so ein buntes Brett starren und seufzend in ihre Karten gucken. Und das tun die irgendwie 3 Stunden lang und danach haben die das Gefühl, einen großartigen Abend gehabt zu haben.
Ja,
das ist vielleicht von außen schwer nachzuvollziehen, aber es ist tatsächlich so, ne? Du plottest und planst und es sieht aber nach außen hin gar nicht so aus, als ob du ganz großartigen Spaß. Es ist wirklich kein Partyspiel, ne?
Nee, überhaupt nicht. Man wird auch nicht viel miteinander reden, weil man halt sehr viel grübelt.
Du sagst, und hier kommt mein Gorilla und jetzt kommt mein Verbandsmitarbeiter und so. Viel mehr passiert da nicht, aber es fühlt sich großartig an.
Ja, also es muss man schon sagen, es ist eigentlich ein Solospiel, was man in der Gruppe spielt. Es macht es aber nicht weniger schlecht. Also das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Man kann es alleine spielen, dann hat man halt so Herausforderungen, gewisse Punkte zu schaffen. Wir haben es zu zweit, zu dritt, zu viert. Ich habe in allen Konstellationen jetzt gespielt. Für mich ist es eigentlich ein ideales Zweierspiel. Zu dritt oder zu viert kommt nicht wirklich viel mehr dazu. Ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. Die Downtime ist halt einfach nur länger. Also man spielt da ja zu zweit schon 2,5 bis 3 Stunden und zu dritt oder zu viert, wenn da ein Grübler dabei ist, dann gute Nacht.
Ja, ich finde
also
die Downtime aber nicht so schlimm, weil man die ganze Zeit auch was zu tun hat.
Ja, aber zu viert ist es halt doppelt so lange, als wenn du es zu zweit spielst. Das ist dann schon mal, wenn du weißt, okay, ich spiele jetzt einfach meine Kartenaktion, zieh 3 Karten, wann bin ich jetzt endlich dran und du wartest 10 Minuten, das macht es nicht wirklich besser, das Spiel, wenn du zu viert spielst. Ja. Aber es geht.
Ja. Schon wahr.
Genau, also relativ komplex bei Feuerland jetzt erschienen. Ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen wieder lieferbar ist. Das war ja, wie gesagt, ausverkauft, aber ein sehr, sehr tolles, fantastisches Spiel von diesem Jahr. Archinova von Matthias Wigge. Gut. Apropos mit 8 Spielern spielen, wird es nicht wirklich besser. Wir reden jetzt nicht über ein Dark Ages, sondern tatsächlich über 2 im weitesten Sinne. Dark Ages ist nämlich als Doppelpack erschienen bei Giant Rock. Das ist dieser Unterverlag von Happy Shops, von Adam Czerwinski und Andrzej Nowak. Und warum erscheint das in 2 Versionen? Das sind quasi so ähnlich wie bei Pokémon, das sind 2 Editionen. Es ist eigentlich das gleiche Spiel, aber es kommt einmal in der grünen und in der roten Edition sozusagen raus. Der einzige Unterschied ist, dass so ein bisschen das Thema angepasst wird. Einmal geht's ums Heilige Römische Reich und einmal geht's um den Tod von Karl des Großen. Also es ist ein Mittelalterspiel. Und das Coole daran ist, wenn man beide Versionen hätte, was sich keiner leisten kann, ohne einen Kredit aufzunehmen, Klammer zu, dann könnte man quasi die Spielpläne zusammenlegen, hat dann eine große Map, die 4 Spielerfarben sind jeweils unterschiedlich, sodass man es theoretisch zu 8 spielen könnte. So, das vorneweg, aber wir reden jetzt natürlich trotzdem, wie als wäre es ein Spiel. Ich habe dir eine Version schon ausgepöppelt exklusiv und da hast du zumindest nämlich schon mal den Vorteil gehabt, dass du die ganzen vielen Fehler im Spiel nicht hattest, die redaktionell da eingearbeitet wurden, denn im Gegensatz zu Feuerland sind hier wirklich so dermaßen viele Fehler in der Anleitung, aber dazu kommen wir gleich. Erzähl nochmal, Dark Ages, um was geht's?
Ja, Dark Ages, also wir befinden uns im mittelalterlichen Europa und versuchen, unser Reich auszudehnen. Also ein klassisches Area-Control-Spiel und das tun wir entweder im Heiligen Römischen Reich oder wir tun das eher in Richtung Frankreich orientiert, davon ausgehend als Erbe Karls des Großen. Und jeder von uns beginnt mit einem Fürsten in seinem Staat, Fürstentum. Es gibt zufällig auch die Merseburger Mark, wo ein kleiner Spieleverlag sitzt, der zufällig dieses Spiel rausgebracht hat. Und von dort aus bauen wir unsere Zivilisation auf, verbessern unsere Fähigkeiten. Wir expandieren in Barbarengebiete, wir bewirtschaften, also wir sammeln Ressourcen ein, ne, wie immer man kennt das, wir bauen Städte, wir befestigen diese Städte und wir versuchen auch Siegpunkte zu sammeln, indem wir Kirchen bauen oder andere Sachen machen, Dinge erforschen und Herrschaftstitel erwerben. Ja. Das Spiel ist opulent. Also man kann sagen, das Motto dieses Spiels ist, Dezenz ist Schwäche. Wir haben einen, wir haben einen Spieltisch, der misst ungefähr 2,20 Meter mal 1 Meter oder 1,10 Meter. Wir haben es da nicht richtig komplett drauf gekriegt.
Nee, ging uns auch so. Ich habe also ja so einen vertieften Spieletisch. Ja, ich kann es innen drin, kann ich es nicht spielen. Ich muss oben die Platten als richtigen Spieletisch ausbauen, damit man überhaupt alles Material darunter geht. Wahnsinn. Und die ganzen Miniaturen also, und alles und die einem da entgegenfliegen und so.
Jeder hat ja noch sein eigenes Tableau. Es gibt also in jeder dieser Schachteln sind mehr als 200 Karten, fast 300 Miniaturen. Da sind Würfel, Aktionstableaus, nochmal so ein extra Aktionstableau, wo man wählt, was man jetzt machen möchte. Dann das eigene Herrschaftstableau. Es ist leicht asymmetrisch, also jeder Herrscher kommt mit 2 Grundkarten, die man aber noch nicht ausgespielt hat, sondern die man dann erst ins Rennen werfen kann, wenn man sie sich leisten kann. Und man wählt in jeder Runde eine von 5 Aktionen.
Witzig, auch da eine Parallele zu Arche Nova, gell? Das sind auch 5 Absolut. Basisaktionen, die man machen kann.
Und die Opulenz, aber die Opulenz ist hier noch viel opulenter. Also man hat sogenannte Adelsscheiben, damit wählt man diese Aktionen. Und das finde ich einen ganz coolen Mechanismus, weil sobald 3 von diesen Scheiben übereinander liegen, ist derjenige, der die Aktion das erste Mal gewählt hat, also dessen Farbe die unterste Scheibe zeigt, nochmal mit so einer kleinen Aktion dran, mit einer sogenannten Reaktion, die von der oberen Aktion ausgeht, dass man dann auch nochmal was machen kann. So dass man auch strategisch wählt, ich wähle jetzt diese Aktion, weil ich annehme, dass mehrere, die in dieser Runde auch noch wählen werden und dann
kriege ich eine Bonus-Aktion.
Gibt mir das mehr Handlungsoptionen. Die Miniaturen sind großartig, also selbst die Städte sind fein ausziseliert und dann kann man so kleine Türmchen da draufstecken und jeder hat seine Armee und dann gibt es diese Barbaren. Das fand ich auch ein ganz hübsches Gimmick. Man expandiert in andere Gebiete. Das ist letztlich ja doch ein Kriegsspiel und versucht, sich die untertan zu machen. Da liegt dann so ein Barbarenmarker drauf, gegen den ich kämpfe. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn man die auslegt, macht man das ganz zufallsmäßig, mit welcher Seite die oben liegen. Dann sehe ich entweder, wie stark sind die oder was bringen die mir. Ich sehe aber nicht beides. Ich kann entweder das feindliche Heer überblicken oder ich kann die Beute sehen. Ja. Und das Spiel hat, vielleicht fangen wir damit an, es hat entsetzlich viele Schwächen. Es geht damit los, dass du schon wirklich leidensfähig sein musst, um überhaupt die Kartenauswahl zu treffen, weil das je nach Spieleranzahl musst du die Karten sortieren. Und als Ü40-Person brauchst du dazu eine gute Lampe und eine Lupe und 3 Stunden Zeit.
Es hört ja nicht nur mit der Spieleranzahl, sondern auch welche der 18 Module. Das ist so eine typische Kickstarter-Krankheit. Also Dark Ages wurde über Kickstarter finanziert, bevor es dann jetzt auf Deutsch bei der Spieleschmiede war. Und es ist katastrophal. Das sind 1000 Module da drin.
Unheimlich viel Zeit. Diese ganzen Module. Und dann musst du ist das jetzt eine 3 oder eine 8? Ja. Ich kann es nicht erkennen. Halt sie mal ins Licht. Das ist wirklich wenn jemand irgendwie masochistisch veranlagt ist, der soll sich dieses Spiel zulegen, da hat man was zu leiden in dieser Hinsicht.
Ich musste immer, wenn ich es auf den Tisch gebracht habe, habe ich echt eine Stunde vorher dieses Spiel aufgebaut, bis dann alles sortiert war. Und dann hat einer angerufen, ja, er kann heute doch nicht. Und ich so, nein! Jetzt muss ich nicht alle. Ja, ja, ich habe doch schon die Dreierkarten ausgesucht und dann.
Oh, ja, die Downtime ist auch, also ich sage jetzt mal so 3-4 Nachteile, ne? Mhm. Also die Downtime, entsetzlich, ne? Du sitzt da und hast das Gefühl, ey, während der andere plottet, meine Kleidung wird langsam unmodern, ne? Also so, also bis wir hier fertig sind, ne, trägt niemand mehr diese Art von Hosen. Dann, du hast einen totalen Random-Faktor, was umso bemerkenswerter ist, als dass Adam Kwapinski in seiner Autorenbiografie auf Board Game Geek stehen hat. Mhm. He likes heavy games where no one can spend hours, where one can spend hours on healthy rivalry and doesn't enjoy too much randomness.
Und dann macht er dieses Spiel.
Was zur Hölle, Adam? Hier enjoyen wir aber so viel Randomness wie in keinem anderen Spiel. Ja. Denn wenn man in ein Barbarengebiet einmarschiert und hat einfach mal Würfelpech, dann ist man so verratzt, dass man sich von diesem Schlag unter Umständen nie mehr erholt.
Nee, nie wieder.
Also
nie
dieser wieder. Dieser Frust nach einem verlorenen Kampf, die Downtime, die Sortiererei plus die redaktionellen Schwächen, dass also viele Fehler drin sind, ne? Also eine Karte soll man sogar zerreißen, weil die so,
so wirklich, schlecht ohne balanciert Witz. Und ich hatte die im ersten Spiel, ohne das zu wissen, ich bin mit über 100 Punkten weggerannt. Ja? Ja, und dann habe ich mich voll gefreut und dann im Forum gelesen, ja, die Autoren selbst sagen, man soll diese Karte zerreißen. Ja, vielen Dank auch.
So, weißt du? Und dann entstehen, das ist aber vielleicht auch ganz interessant, es entstehen auch zumindest im Zweierspiel Konflikte wie im Kalten Krieg. Du bist dann in zwei Gebieten aneinander gegenüber, du funkelst dir böse in die Augen, du kannst nicht angreifen, weil du weißt, das überlebst du nicht, du kannst dich aber nicht zurückziehen, weil du weißt, dieses Gebiet kannst du nicht ungeschützt lassen und dann stehst du da und guckst dich an und musst dann gucken, an welcher Stelle des Spielplans kann ich noch mehr machen. Das sind alles die Nachteile, ne? Also die redaktionelle, plus du findest manche Regeln auch einfach nicht, ne? Also dieses Wer entscheidet denn, wenn du gegen Barbaren kämpfst, musst du ja entscheiden, also was machen die Barbaren kaputt? Entscheidest du das selber? Entscheidet das ein Mitspieler, der dich hasst? Also das ist im Regelwerk, ich habe das nirgendwo finden können. Und trotzdem, es ist, ey, ich liebe dieses Spiel.
Ich möchte noch mal kurz an den Schwächen festhalten, weil wenn du sie jetzt schon aufgemacht hast. Ja, das möchte ich. Nein, weil ich möchte wirklich dieses Spiel deutlich mehr mögen, als ich es tue. Denn es ist einfach, es ist ein hoher Aufforderungscharakter. Das Material ist toll und ich finde diese Grundmechaniken, diese mechanischen Dinge, die hier für einen Area-Control-Spiel dann doch eher ungewöhnlich sind, die da drin sind, die sind wirklich, wirklich klasse. Also dieser Selektionsmechanismus mit den 5 Aktionen, den finde ich hervorragend. Ja. Den finde ich richtig cool, weil die Downtime ist zwar vorhanden, aber eigentlich machst du immer nur Mini-Züge. Also du machst wirklich nur, ich lege da eine Scheibe hin und ich rekrutiere eine Einheit. Du bist dran. Alles klar, ich lege hier eine Scheibe hin, ich ziehe mir eine Karte. Ich habe mir schon ausgesucht, welche, du bist dran. Also eigentlich geht es super schnell und mit diesen 5 Scheiben dann zu agieren und zu überlegen, mache ich diese Aktion zuerst, damit ich vielleicht nochmal diese Bonusaktion bekomme, wie komme ich jetzt an ein Gold, wenn ich das mache und so, das ist wirklich cool. Und diese Kartenmechanik, die ist auch richtig klasse. Also es sind so viele unterschiedliche Karten in diesem Spiel drin und alle bieten dir so eine ganz andere Strategie. Also diese Karten, die man sich dann da aussucht, das ist wirklich so, man will eigentlich jede Karte haben, die da liegt. Das ist wirklich cool. Es ist nicht so, dass man da 8 Karten anschaut und denkt, ach, alles Schrott, sondern du schaust dir eine Karte an und denkst, oh geil, damit werden meine Bogenschützen treffen dann schon viel besser. Ja, die ist super, die will ich haben. Ja, aber die ist auch gut, damit kann ich irgendwie, da kriege ich jede Runde ein Holz geschenkt. Wie geil ist das denn? Und wenn ich die aufrüste, diese Karte, und hochforsche, dann habe ich auf einmal ein Eisenmonopol. Das heißt, du kannst gar kein Eisen mehr verkaufen. Wie geil ist das denn? Und dann so, ach hier, Mist, wenn ich das habe, die Karte, jedes Mal, wenn ich einen Verteidigungsturm baue, kriege ich einen kostenlosen Bogenschützen. Wie geil ist das denn? Ja, und ich bin immer total motiviert in diesem Spiel, weil diese Karten geben dir eine Strategie vor. Du kannst verschiedene Dinge ausprobieren. Es macht wirklich, wirklich Bock, so ein Zivilisationsspielgefühl zu haben mit diesem Area Control. Und du musst auch gar nicht so sehr auf Konflikt spielen, sondern du kannst tatsächlich auch sehr viel Punkte sammeln, wenn du nur diese Barbaren um dich rum wegmachst, dann irgendwie gut auf Verteidigung gehst und dann halt versuchst, irgendwie deine Forschung hochzutreiben, voll auf die Kirchen gehst. Also taktisch steckt da wirklich viel drin in diesem Spiel.
Da steckt so viel Musik drin. Wir haben im ersten Zweierspiel haben wir einander gar nicht angegriffen, sondern wir haben quasi uns Europa großzügig untereinander aufgeteilt. Jeder hat gegen die Barbaren gekämpft. Am Ende war es wie bei Arche Nova und mein Mann hat gewonnen, naja. Aber So ist das halt. Also es gibt ja. Plus, also du baust deine Armeen auf, aber du hast sehr starke, du musst sie auch versorgen können. Das heißt, du bist stark limitiert. Wenn du einen Soldaten anwirbst, dann wirbst du exakt erstmal nur einen an. Das heißt, du führst quasi mit jedem Bewerber um einen Feldwebelposten erstmal ein dreistündiges Einstellungsgespräch.
Genau.
Also es geht wirklich teils auch ein bisschen zäh voran.
Viel zu zäh, ja.
Aber also mir geht's vielleicht spiegelverkehrt wie dir. Ich würde das Spiel gerne weniger mögen. Ich bin schwer verliebt. Es hat seine Fehler. Und ne, also meine Freundinnen weisen mich auch darauf hin, welche Fehler dieser Typ jetzt hat hier, aber ich kann mir nicht helfen. Ich finde es einfach nur saugeil. Weil, also diese Opulenz, und ich würde das auch gerne mal zu siebt oder zu acht spielen, auch
oh
wenn
Gott,
ich weiß,
niemals,
dass ich dann.
Niemals will ich
das auch spielen. Wenn ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich meinen Brotberuf aufgeben müsste, weil ich die nächsten 10 Jahre mit dieser Partie befasst.
Mit einer einzigen Partie.
Mit einer einzigen Partie. Aber never. es ist so eine Lust, also diese Option, wie man sich entwickelt. Es ist ja ein Zivilisationsaufbauspiel. Na, man kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Es ist ungeheuer belohnend. Ne? Also,
naja, aber nur für denjenigen, für den es eben klappt. Und das ist nämlich genau meine Kritik. Ich habe voll Bock, dieses Spiel zu spielen, aber das Spiel ist so dermaßen unfair und arschlöchig zu einem, wenn man dann mal ein bisschen Pech hat. Und du hast den Glücksfaktor schon angesprochen und der macht für mich halt einfach dieses komplette Spiel so dermaßen K.O. Also ich hatte in einigen Partien sehr viel Spaß, weil ich dann eben genau diesen Verteidigungsturm hatte. Ich hatte eine Riesenarmee und aber hatte halt auch bei jeder Partie, die ich gespielt habe, und es waren wirklich etliche frustrierte Leute am Tisch, die wirklich frustriert waren. Ich hatte hier Leute, die gesagt haben, nie wieder komme ich zu dir und spiele dieses Spiel. Ja, also
und
kannst du machen, was du
auch
willst.
Nicht mehr an
und ruf mich bitte nicht mehr an. Genau.
Und alles, ja, kann ich mir vorstellen.
Und ich hatte eine Zweierpartie, um es dann nochmal zu probieren, nochmal eine Chance zu geben, die wir dann einfach nach 1,5 Stunden abgebrochen haben, weil es einfach so klar war. Ich habe die ersten 2 Barbarenkämpfe gewonnen. Mein Mitspieler hat 2 Barbarenkämpfe verloren und ich hatte einfach ich hätte ihn einfach jetzt überrannt. Er hätte dann die nächsten 1,5 Stunden zuschauen müssen, wie er einfach keine Chance
gehabt
hätte.
Am Boden gelegen und du hättest auf ihn eingedroschen.
Ja, und das ist einfach nicht, aber das geht doch nicht. Du kannst doch nicht ein Spiel machen, was 3 bis 4 Stunden dauert und dann so dermaßen auf Würfelglück und auf Kartenglück dieses Spiel basieren lassen. Gerade, du hast den Autor ja selbst zitiert. Also bei einem 1,5-Stunden-Spiel oder bei einem kürzeren Strategiespiel, da darf ja gut eine Portion Glück dabei sein. Dune Imperium zeigt, wie es gut geht zum Beispiel. Ja?
Also
aber doch nicht bei so einem Epos.
Ja, vielleicht mag er. Also es steht hier, likes heavy games where one doesn't enjoy too much randomness. Ne? Also wir enjoyen die ja auch nicht. Also
ja, aber sie ist
vielleicht
halt enorm
ist das,
drin.
Also ich habe das Gefühl, also alles, was du sagst, stimmt. Ne? Also, aber ich glaube, dass in diesem Spiel viel taktische Tiefe steckt. Und ich glaube, man kann es reißen. Und ich habe auch schon Leute am Boden liegen und wieder aufstehen sehen. Auch nach diesen verunglückten Barbarenkämpfen. Und ich habe die Vermutung, dass es auch eine taktische Tiefe besitzt, die man erst noch ausloten muss und dass es eines von diesen Spielen ist, in denen man es erst zu einer gewissen Meisterschaft bringen muss und in denen man wirklich lange Zeit im Tal der Tränen wandelt, bis man sich zu den Höhen aufschwingt und dann wird es glorios. Das ist meine Vermutung. Die kann ich aber nicht belegen. Ich kann nur sagen, mich macht dieses Material genug an, um es immer wieder probieren zu wollen. Und ich mag diese Aktionsmechanismen, ich mag die Karten, ich mag, wie man sich entwickeln kann, ich mag, dass die Charaktere unterschiedlich sind und dass man wirklich sehr taktisch vorgehen kann, so, und dass man, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es zu 8 wirklich ganz schlimm nur, ne?
Also ja, total.
Ich glaube, wenn man wirklich vor der Wahl stünde, zu 8 Dark Ages zu spielen oder eine Hand in den Toaster zu stecken und den Knopf runterzudrücken, würde man kurz drüber nachdenken und dann vielleicht doch den Toaster wählen.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, ich glaube, in diesem Spiel steckt ganz, ganz viel drin. Es ist natürlich schwer verzeihlich, dass es redaktionell so viele Macken hat, ne? Aber es ist auch so ein Klopper, dass ich da auch ein bisschen so eine Demut habe und sage, oh Mann, sie haben das nachgebessert, ne? Du kannst ja das alles ausdrucken und es ist,
Wir reden hier von einem neunseitigen PDF. Ich habe ja beide Versionen jetzt hier gehabt als Muster. Ich habe dir dann eine geschickt, wo ich das hast ja gesehen. Überall sind irgendwelche Aufkleber. Also ich habe wirklich eine halbe Stunde lang Zeug ausgeschnitten aus dem PDF, habe das in die Anleitung überklebt. Also es ist jetzt nicht mal nur irgendwo ein Regelfehler, sondern selbst auf den Playerboards war so eine gravierende Änderung drin, dass du nicht einen ganzen Würfel neu bekommst, sondern eine Augenzahl verändern darfst. Ja, also das darf nicht passieren.
Das ist natürlich auch echt schade, wenn du dreistellig für ein Spiel bezahlst und hast dann da so mit Tesafilm geklebte Sachen drauf.
Und die Balance halt wirklich komplett verändern. Ja, also das sind einfach nur, das sind jetzt keine Patzer oder so, sondern das Spiel ist einfach redaktionell nicht fertig geworden. Das ist einfach nicht ausbalanciert und es geht ja nicht nur in die Anleitung. Damit kann man ja mit ein bisschen Tesa, dann hat man es ja dann irgendwann gefixt. So, ja, das Gefühl hatte ich dann. Und dann habe ich das ja nochmal probiert und nochmal probiert und nochmal probiert. Aber es gibt halt so viele Karten. Die eine, die man zerreißen muss, haben wir schon erwähnt, aber es sind so viele ultra starke Kombos drin, die, wenn du die kriegst, dann hast du die drei Stunden halt einfach umsonst gespielt. Du kommst da nicht ran.
Ja, plus es gibt natürlich, was auch fehlt, sind so Sachen wie, also Handwerk, ne? Spielerübersichten.
Ja.
Ich habe dann irgendwann uns selber so ein kleines Tableau gebastelt, was man alles machen muss, wenn man die Aktion passen wählt, weil dann sind irgendwie so 8 Sachen, die man nacheinander abhandeln muss. Und dann ist es gut, wenn man eine Übersicht hat. Die gab's nicht. Das sind alles Fehler und trotzdem ist dieses Spiel so opulent und hat so viele Optionen, so viele Mechaniken, so viele gute Ideen sind da drin.
Ja, aber Archinova kostet halt die Hälfte und da ist halt alles einfach so rund und komplett und das Spiel kostet da einfach doppelt so viel wie Archinova. Weißt du, ich bin ja keiner, der groß über Preisdiskussionen und so führt, aber bei so einer Preisklasse, bei so einem Anspruch, den das Spiel mit sich bringt, bei dem Zeitinvestment, das Spiel von dir fordert, erwarte ich einfach auch, dass auch meine Zeit entsprechend respektiert wird. Und ich habe das Gefühl, Dark Ages tut es nicht. Ja, es steckt so viel tolles Strategisches in diesem Spiel und das wäre halt so ein fantastisches Spiel geworden, wenn das einfach noch ein bisschen, wie bei Videospielen, es hat so viele Bugs, die man einfach ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit, mehr redaktioneller Feinschliff und das wäre wirklich ein Highlight geworden. Und das macht mich eigentlich so wirklich ärgerlich, dass ich Dark Ages eigentlich das nicht verzeihen kann, dass es halt nicht fertig und rund ist, sondern dass es so Kickstarter noch eins drauf und noch eins drauf.
Du bist persönlich enttäuscht, weil dieses Spiel dich vor Schienbein getreten hat. Und ich sehe unter all diesen Macken sehe ich halt auch dieses Gold durchschimmern, ne? Und ich will echt immer wieder hin und will
diese. Man muss es aber selber schürfen, genau.
Ja, man muss es selber schürfen. Und wie gesagt, also also wenn man es nicht mag, dass man so lange da sitzt, bis du das Spiel mal spielen kannst, ne? Also eine Stunde muss man einplanen, bis man das Setup wirklich wasserdicht hat, ne? Wenn man es richtig doll vorbereiten will. Das geht später mit mehr Übung sicherlich leichter, aber dann brauchst du eine Stunde, um die Leute zusammen zu telefonieren, weil du nicht viele finden wirst, die es mit dir spielen wollen. Also irgendwie musst du immer viel Zeit vorher investieren. Und trotzdem ist es ein genialer, geiler Wurf mit geilen Ideen. Und ich liebe auch diese Tischpräsenz einfach und diese Optionen und mich über diese Karte da so wild auszubreiten. Es ist wirklich großartig. Und das ist auch so ein bisschen das Versprechen. Also dass man diese Vielfalt an Optionen, die es bietet, ist sehr verlockend. Also es ist ja immer das Mögliche interessanter als das Wirkliche, weil es immer viel mehr Mögliches als Wirkliches gibt. Und wenn man so ein Spiel hat, dass man potenziell zu einer Riesenkarte zusammensetzt, die man mit 8 Leuten spielen kann, man wird es wahrscheinlich nie tun, aber man könnte. Das ist großartig.
Alles klar, dann schicke ich dir mein zweites noch hinterher. Dann spielen wir das mal zu 8 bei dir.
Ja, sehr gerne.
Also von mir gibt es keine Empfehlung, weil einfach ich finde, es gibt bessere Area-Control-Spiele. Ich hoffe, dass Dark Ages 2.0 vielleicht irgendwann rauskommt und vielleicht auch mit einer alternativen Kampfoption, weil ich finde, Würfelkämpfe in so einem Strategiespiel mit 3 Stunden ist einfach schwierig. Also da gibt es einfach doch deutlich bessere Mechaniken, wie man so Kämpfe macht, wo man ein bisschen das Glück mehr aushebeln kann als hier. Aber Würfelkampf ist immer Geschmackssache, klar. Man kann hier natürlich ein bisschen entgegenwirken, dass man die Leute aufrüstet und so weiter, damit sie schneller treffen. Aber trotzdem ist es halt, das Problem ist die Geschwindigkeit auch. Wenn du in so einem Barbarenkampf irgendwie 2, 3 Einheiten verlierst, dann ist halt die nächsten 20 Minuten bist du halt damit beschäftigt, diese Einheiten wieder zurückzugewinnen, weil du musst die Ressourcen holen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Knackpunkt. Du verlierst Einheiten sehr schnell, Aber der Aufbau, um da wieder an diesen Punkt zurückzukommen, diesen Ausgleich wieder zu schaffen, währenddessen hat halt dein Mitspieler oder deine Mitspielerin schon drei andere Länder erobert mit Glück und du bist halt so hinterher. Und das ist so ein bisschen das Dilemma an diesem
Spiel. Im Mittelalter galt Geduld als eine der zentralen Tugenden, glaube ich. Und das ist hier auch so. Man darf halt nicht zu früh, den ersten Kampf muss man gewinnen, ne? Sonst kriegt man kein Bein an die Erde und da muss man halt gut vorbereitet reingehen.
Sehr bestrafend.
Hilft alles
und es
nichts.
Gibt keinen Aufholmechanismus.
Es ist sehr belohnend, aber auch sehr bestrafend. Das ist schon... Das ist schon wahr.
Sehr gut.
Aber von mir gibt es eine Empfehlung, weil es einfach saugeil ist.
Ja, war doch schön, diese Reibung jetzt auch. Also man hat, glaube ich, jetzt gut rausgehört, was sind die Stärken und was sind die Schwächen. Ja. Da waren wir uns ja doch dann durchaus einig. Ja. Gut, das war Dark Ages bei Giant Rock in Deutschland erschienen von Board & Dice. Und bei Giant Rock erschienen. Dann hatten wir Archenova bei Feuerland, Explorers bei Ravensburger und Canvas bei Asmodee, das Canvas. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Maren. Es war sehr schön. Ich hoffe, bald mal wieder.
Ganz auf meiner Seite und gern.
Genau, und wenn man mehr von dir lesen möchte, wie gesagt, bei Spiegel Online findet man dich. Wo kann man dich denn sonst noch so antreffen, Social Media mäßig oder so?
Auf Twitter auf jeden Fall. Ich antworte auch und in der Spielbox natürlich.
Sehr schön. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal und mach's gut.
Tschüss.